Hallo und herzlich willkommen zum Unternehmenskauf-Podcast. Heute sehen wir uns mal 25 Themen, das sind die Kernthemen an, die man in der richtigen Reihenfolge abarbeiten muss, teilweise sogar parallel miteinander verbunden, aber deswegen der Deep Dive hier, die 25 Themen beim erfolgreichen Unternehmenskauf. Und das ist eine Aufnahme, die wir auch als Video haben. Wenn du es als Video sehen willst, kannst du das beim YouTube-Kanal sehen zum Thema Unternehmenskauf. Die direkten Links packe ich hier auch in die Shownotes rein. Aber hier zum Hören, das ist allerdings äußerst wichtig, warum die meisten fahren eine falsche Reihenfolge oder machen den achten vor dem sechsten Schritt oder den 15. Schritt vor dem dritten und dann wird das auch alles nichts. Und jetzt weißt du, aha, so muss ich das abarbeiten, warum das hier ist die Reihenfolge zum Abarbeiten. Die haben wir aus praktischer Erfahrung und mit der Wissenschaft zusammen so runterdekliniert, dass du sie einfach nur nutzen musst. Also, wenn du sie sehen willst auf YouTube, wenn du sie hören willst, bleibst du hier. Ich würde mich freuen, wenn du dementsprechend auch weiter den Kanal verfolgst, abonnierst, den weiterempfiehlst, Referenzen schreibst, dann wissen wir, wo wir damit stehen. Und du hast einfach mehr damit partizipiert, wenn du hier mitwirkst und sagst, ich brauche noch das Thema, ich will noch das haben, ich muss da noch mehr Fragen stellen. Warum? Dann können wir auch Frage- und Antwort-Podcast machen, denn wenn wir Fragen haben, können wir coole Antworten geben. Also, hier aufgepasst, das Thema heute, 25 Themen. Unternehmen erfolgreich kaufen, dazu gehört eine gewisse erfolgsorientierte Reihenfolge in den Ablaufschritten der gesamten Umsetzung, also von Anfang bis Ende muss es durchstrukturiert sein. Und damit du erfolgreicher wirst im Unternehmenskauf, und damit du auch siehst, was wir zum Beispiel im Mentoring machen, also in der Begleitung für den Unternehmenskauf, aber auch hier für dich ganz singulär betrachtet, also kannst du das eins zu eins nachvollziehen, haben wir mal Schritte aufgezeigt, das ist der Großteil der Schritte zum Unternehmenskauf, damit du auch schon jetzt weißt, was eigentlich in den nächsten 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 Wochen bei dir quasi passieren kann, wenn du heute sagst, ich will ein Unternehmen kaufen. Gehen wir mal zurück an den Anfang, und zwar die meisten haben zu wenig Eigenkapital. Die meisten haben so 50.000, 80.000, 100.000, 200.000 Euro. Und das kann für manche Unternehmenskäufe einfach nicht ausreichend sein. Die Mindestgröße sollte 50.000 Euro sein. Und wenn du Unternehmenskäufe bis 5 Millionen Euro planst und das für dich alleine umsetzen willst oder mit einem Partner zusammen, aber auf jeden Fall, eigentlich bist du der Man of the Year, du bist also der, der die Hauptgeschäftsanteile hat, der will natürlich sagen, mir gehört hier alles. Und davon gehen wir erstmal aus. Ob männlich, weiblich, divers, ist völlig egal. Wichtig ist, du weißt, okay, ich habe vorne eine gewisse Menge Eigenkapital. Und da die meistens zu klein ist, erhöhen wir das, indem wir über Förderprogramme gehen, über Eigenkapital- und Genussrechtsprogramme, also diese Dinge, die man hebeln kann. Das heißt, dein Eigenkapital wird gehebelt und dann werden dann auch Förderprogramme aufgesetzt und dann wird am Ende eine Möglichkeit gezeigt zu sagen, Mensch, so kann man ein 5 Millionen Euro oder 3 Millionen oder 2 Millionen Euro Deal auch darstellen. Und das ist der erste wichtige Tipp. Kümmere dich zuerst um die Finanzierungsmodalitäten. Warum? Sonst, und das passiert ganz vielen, die eiern die gesamte Arbeitsliste hier ab von Unternehmenskäufen. Das heißt, die haben Shortlist gemacht, vielleicht Longlist, die haben schon mit dem Notar vielleicht schon Termin gemacht und sowas. Und mitten im Kaufvertrag stellen die fest, huch, stimmt, ich muss das Geld noch bezahlen. Und wenn man dann erst anfängt, Kaufpreisfinanzierung zu strukturieren, platzt meistens der Deal. Wenn du sagst, das glaube ich nicht, das gibt's doch gar nicht, sag ich doch, ganz viele gehen so theoretisch ran, das ist natürlich total amateurhaft, ich sage es auch so direkt, warum, da sind ja vorher Monate ins Land gegangen und keiner hat sich mal wirklich darum gekümmert, die Finanzierung zu starten. Es gibt sogar Menschen, die sagen, naja, ich kümmere mich erst um die Finanzierung und nehme diesen Aufwand mit Businessplan und so auf mich, wenn der Verkäufer unterschrieben hat. Wenn der Verkäufer unterschrieben hat und du hast auch unterschrieben und du hast gar keine Kaufpreiskraft, dann hast du strafrechtlich erstmal Probleme. Das ist ein anderes Thema, aber nur, dass du siehst, das, was wir hier sagen, hat auch gerechtlich und gesetzliche Position. Warum? Das Ganze hat natürlich auch übernehmenstragende Werte. Das heißt also, du gehst da über Übernehmenswerte werden ja übertragen. Das heißt, da geht es um Bezugsrechte, da geht es um Gewinne, da geht es um steuerliche Aktivitäten, um Finanzamt, um gesellschaftsrechtliche Position. Deswegen gehen wir mal weiter, damit wir einfach vorankommen. Und du siehst also, das Erste, was passieren sollte, ist, die Eigenkapitalposition aufzusetzen, dann darauf Förderprogramme aufzuschalten, die Finanzierungsreichweite auch zu besprechen. Viele sind immer erstaunt, wenn sie zu uns kommen und sagen, ja, ich habe in Anführungsstrichen nur 50.000 Euro. Wie kann man daraus dann 3, 4, 5 Millionen Euro machen? Dann strukturieren wir das Ganze mit Förderprogramm, mit Eigenkapital, mit Nutzungskapital und sowas alles, damit es erstmal klar wird, dass das überhaupt möglich ist. Warum? Die meisten in deinem Umfeld werden sich nicht vorstellen können, dass du 3, 4, 5 Millionen Euro Finanzierung zusammenstellen kannst. Das ist schon der nächste Tipp. Dein Umfeld hat vom Thema Unternehmenskauf meistens gar keine Ahnung und von Wissen will ich gar nicht reden und beeinflussen dich. Deswegen schauen wir uns erstmal vorher an, wie du auch mental, das kann ich dir auch noch selber raten, klar bei Schiff bist, damit du diese Summen auch verwalten kannst im Kopf. Warum? Wenn es für dich völlig neu ist, Millionenbeträge zu bewegen, dann kann das schon einen gewissen Druck auf dich ausüben. Und das wollen wir gerne abfangen, indem wir sagen, guck mal, so geht die Strukturierung. Das ist der Kaufpreis. Hier sind über 700 Projekte, die wir schon gemacht haben. Die sehen genauso aus. Wir haben also ein Muster zu erkennen. Und du kannst dich auf schon umgesetzte Projekte quasi beziehen und sagen, ah, ich kann also mit wenig Eigenkapital, und 50.000 Euro wäre wenig Eigenkapital, auch einen Kaufpreis von 3, 4, 5 Millionen Euro generieren oder 2 Millionen oder 1,5 Millionen. Also das ist wichtig, dass das vorne ist. Warum? Die meisten fangen irgendwo hier mittendrin an und quatschen über Daten. Und das ist natürlich gefährlich. Warum? Die Reihenfolge ist also wie folgt weiterzuführen. Der erste Part ist die Finanzierung und auch die mentale Klarheit, dass das umgesetzt werden soll. Und danach kommen die Schritte, dass ein Kaufprofil erstellt wird. Also was willst du kaufen? Und dann daraus wird eine Longlist erstellt. Eine Longlist ist quasi eine Rohliste von möglichen Unternehmen, die du von Webseiten oder aus der Kaltakquise oder aus Empfehlungen oder durch Informationen aus irgendwelchen sonstigen Datenbanken gezogen hast. Das heißt, da sind vielleicht 15, 20 Unternehmen drauf, kann sein, wo du noch gar keine Daten hast. Du beschaffst dir vielleicht die ersten Daten durch Eigenrecherche und stellst fest, Mensch, von den 15 Unternehmen, da sind eigentlich nur 3, 4 für dich wirklich interessant. Das ist dann die Shortlist. Und von der Shortlist wirst du jetzt ja in die Kommunikation gehen, ist der nächste Schritt, mit dem M&A-Berater oder mit dem Verkäufer, der das verkauft. Und wie die Kommunikation startet, so wirst du auch das Projekt durchlaufen. Wenn also deine Attitude hoch genug ist, und das ist manchmal nicht einfach, deine Attitude muss halt sein, ich habe schon eine Holdingstruktur, das würden wir hier vorne alles vorne aufbauen, ich bin der Geschäftsführer einer Beteiligungsgesellschaft, also du, und du willst ein Unternehmen kaufen von der Shortlist und so gehst du auch mit einem M&A-Berater in die erste Kommunikation. Warum? Du hast ja schon die Grundstruktur erarbeitet, du kennst deine Finanzierungsreichweite, vielleicht bist du bei uns Kunde im Mentoring, dann hast du auch ein Finanzierungsteam und ein Beraterteam um dich herum, du bist also nicht alleine. Dementsprechend kannst du immer sagen, das bespreche ich alles mit meinem Finanzierungs- und Unternehmenskaufteam. Das könntest du machen, das ist schon mal ein erster Vorteil für dich. Aber du siehst, du kommst schon mit einer gewissen Kraft in das Projekt zum M&A-Berater, der das Unternehmen, was du vielleicht haben möchtest oder wo du die Daten haben möchtest, vertritt. Jetzt stell dir mal vor, du hättest keine Holding, du hast kein Special Purpose Vehicle, also keine Zweckgesellschaft zum Kauf, du weißt nicht, wie die Finanzierungsreichweite ist, du weißt nicht, wie lange die Finanzierung dauert. Das kannst du parallel so mit ca. 100 Tagen ansetzen. Das heißt, du musst vorne sowieso schon was anschieben, damit sich das nicht alles verzögert. Das läuft alles parallel ab. Und du gehst dann in diese Kommunikation mit dem M&A-Berater und kannst also schon zeigen, das ist alles schon mal strukturiert vorbereitet. Dann würden wir vorher besprechen, oder du machst es selber in Eigenrecherche, welche Daten brauchst du eigentlich als erstes? Dazu haben wir auch schon verschiedene Videos veröffentlicht. Also was sind die ersten Grunddaten, die du von dem zu kaufenden Unternehmen brauchst? Zwei Bilanzen, letzten 2 Jahre die ganzen BWAs monatsgenau, Vermögensliste, vielleicht auch noch vielleicht ein Exposé, falls das vorliegt schon, also eine grundsätzliche Geschäftsmodellbeschreibung. Dann hast du schon mal die ersten Daten und kannst dementsprechend auch weiter fortfahren. Dann hast du also die Daten und was machst du jetzt damit? Du hast also vielleicht irgendwelche Unterlagen, vielleicht gibt es auch eine Bewertung vom M&A-Berater, die für dich erstmal irrelevant ist. Warum? Du zielst ja nicht auf die Bewertung ab, sondern das ist ja eine andere Sache. Warum? Wir gehen ja auf die Tragfähigkeitsbelastung. Und ja, der Verkäufer will einen tollen hohen Kaufpreis, aber ich kann dir aus allen Praxisbeispielen von uns sagen, es ist nicht der Kaufpreis bezahlt worden, den sich der Verkäufer gewünscht hat, sondern da gibt es eine Schwankungsbreite. Wir haben Unternehmenskäufe abgewickelt, wo der Bewertungspreis 40% höher war als der letztendlich gezahlte Kaufpreis. Das heißt also, unser Kunde, der Käufer, hat dann rund 40% weniger bezahlt, als der Verkäufer haben wollte. Das ist auch kein großes Kunststück, sondern das hat etwas mit einer richtigen Vorgehensweise zu tun und oftmals auch mit falschen Bewertungsannahmen. und mit falschen Marktannahmen der Verkäuferseite. Und wenn man die dann dementsprechend darstellen kann und wenn die auch genügend schon gelitten haben, warum? Die meisten haben ein, zwei Anläufe schon hinter sich gebracht und haben keinen Käufer gefunden, weil der falsch in der Reihenfolge vorgegangen ist. Und bei den meisten platzen die Finanzierung, weil sie sich nicht vorn drum gekümmert haben. Das Thema hatten wir jetzt schon. Also, sind also Daten, du hast Daten bekommen und jetzt geht es darum, in die Bewertung mal einzusteigen und zwar aus deiner Sicht. In der Regel machen wir das gemeinsam, aber wenn du es alleine machen willst, du musst also Kenntnis haben, wie bewertet man Unternehmen? Welche Bewertungsverfahren gibt es überhaupt und wie kommt der eigentlich auf diese ganze Situation und wie bereinigst du auch die Daten, die der Berater des Verkäufers gegeben hat? Warum? Der hat ja wahrscheinlich bestmögliche Daten an dich geschickt, aber die Realität sieht ja meistens anders aus. Ne, vielleicht ist die Rechtsform gar nicht klar gewesen, weil es gibt einen Unterschied zwischen Einzelfirma und GmbH, also auch steuerliche Positionen. Das muss man alles vorher mal tief im Detail reinprüfen. Deswegen ist der Punkt, der nächste Schritt, Bewertung für dich selber elementar. Deswegen brauchst du die Bilanzen, deswegen brauchst du BWAs und deswegen brauchst du auch Verständnis für das Geschäftsmodell. Daraus, wenn du diese Daten hast, entwickelt sich meistens über Wochen, weil natürlich Erläuterungen fällig sind. Der Verkäufer muss dir erklären, wie die Zahlen zusammengekommen sind. Dann kommt erst das Thema, du machst eine unverbindliche quasi Interessenbekundung, ein non-binding Offer. Warum? Danach geben oftmals viele Verkäufer erst ihre weiteren Daten raus. Es kann aber sein, dass der MBO übersprungen wird und du kriegst gleich mehrere Daten zusammen. Das ist auch okay. Oder ein Datenraum schon kann auch passiert sein. Passiert nicht häufig, aber du misst, das ist ein lebendiger Prozess. So, jetzt hast du Daten, du tauchst da ein, du vergleichst das mit den anderen 3, 4 Unternehmen, die du vielleicht schon auf deiner Shortlist hattest und gehst hin und sagst, Mensch, das Unternehmen hier, dieses eine oder diese beiden, die würde ich gerne weiter vertiefen. Und du hast jetzt ja immer noch gar keine Finanzierung fertig. Du hast sie aber parallel weiter in der Strukturierung. Also normalerweise machen wir das, aber wenn du es alleine machst, das läuft alles parallel, damit das Ganze hier auch dann zu einem Letter of Intent strukturiert werden kann. Warum? Letter of Intents sind keine genormten Papiere, sondern die atmen auch. Es gibt Letter of Intents, die sind 3 Seiten, andere sind 7 Seiten. Wir haben schon Letter of Intents von 40 Seiten gesehen. Warum? Das kommt darauf an, wie viel Daten vorne vorhanden sind und wie du schon mit dem Verkäufer in Kommunikation oder mit dem M&A-Berater in Kommunikation gestanden hast. Das heißt, was wurde da besprochen? Sind da schon Daten ausgetauscht werden, wie vielleicht der Verkauf umgesetzt werden soll? Muss nicht im LOI stehen, kann aber drin stehen. Steht vielleicht sogar eine Zeitleiste drin, die ich immer empfehle. Warum? Das ist verbindlich, wenn da schon eine Zeitleiste drin steht, wie das umgesetzt werden soll, zu welchen Zeitpunkten. Also wann soll gekauft werden, welchen Monat, was davor zu tun, wann wird der Termsheet gemacht, der Kaufvertrag und so weiter und so weiter. Je verbindlicher du bist in deinem Letter of Intent, desto verbindlicher, siehst du ja auch, ist der Verkäufer. Und wenn er nicht verbindlich ist, dann merkst du, okay, der Verkäufer eiert rum, das schützt dich einfach mal vor Zeitverlust. Du kannst also leichten Druck erhöhen und merkst sofort, ob der Verkäufer überhaupt in der Lage ist zu verkaufen. In der Lage in Form von mental loszulassen. Passiert ganz selten, aber es passiert manchmal, dass der noch nicht ganz klar bei Schiff ist und dann redet ihr und redet und redet und redet und wenn das nicht verbindlich ist, dann kannst du gar nicht kaufen, weil der am Ende sagt, ach, ich behalte noch mal ein halbes Jahr den Laden. Also du siehst, Letter of Intent ist ein atmender Prozess. Warum? Wir haben schon Letter of Intents gehabt, da stand eigentlich fast eine Originalversion schon fast bis zum Kaufvertrag drin, weil wir vorne uns klar waren, alle Beteiligten, dass das der richtige Weg ist. Ja, dann haben wir auch Kundenprojekte, die haben ein Letter of Intent von 3, 4 Seiten, weil es da erstmal um eine quasi weitere Interessenvertiefung geht. Und danach wurde dann quasi der Datenraum aufgemacht. Deswegen steht hier auch extra der Bereich DD, Due Diligence, also Sorgfältigkeitsprüfung. Das kann passieren. Also du siehst, es gibt keine genormte Position für ein Letter of Intent. Aber wichtig ist, dass du danach, wenn ihr ein Letter of Intent vereinbart, in eine quasi verbindliche Exklusivität eingestiegen bist. Warum? Letter of Intent verbinden wir immer mit circa 100 Tage verbindliche Option. Das heißt, die nächsten 100 Tage sind wir die einzigen, mit denen er kommuniziert, um den Kauf voranzutreiben. Warum? Sonst testest du alles durch und der quatscht mit 10 anderen Leuten und mitten in der Due Diligence Phase sagt er sich durch, hab verkauft, tschüss. Um das nicht zu tun, bilden wir sogar im Letter of Intent wir für uns Straffälligkeit, also Penalties ein. Das heißt, wenn der mitten im Prüfungsvorgang abbricht und sagt, nee, ich verkaufe doch nicht, aus welchen Gründen auch immer, interessiert uns auch gar nicht, dann muss er halt vielleicht 50 oder 100.000 Euro Strafzahlung liefern, plus die Kosten, die für die ganze Prüfung aufgefallen sind. Warum? Es war ja vorher klar, dass wir Exklusivität hatten. Wenn er diese unterbricht, muss ja jemand irgendwie dafür verantwortlich sein. Das wollen wir auch vorher klären. Machen nicht viele. Wir machen das, ist sehr verbindlich, weil wir uns natürlich auch vorne um die Finanzierung schon gekümmert haben. Wir kommen also quasi schon mit einer Finanzierungs-, ich meine, so einer Halbzusage, kommen wir schon in die Kommunikation rein. Das heißt also, wenn jemand vorne professionell ist, kannst du, zum Beispiel, wenn du das bist, mit deiner Attitude auch ganz anders auftreten. Du bist also nicht der, der hinterherläuft, sondern du sagst, pass auf, ich stehe hier, ich habe Beteiligungsgesellschaft, ich habe hier Special Purpose Vehicle, ich habe eine Holdingstruktur, ich habe Finanzteam, ich habe eine halbe Zusage oder schon eine Vorbereitung, ich habe Eigenkapital verstärkt, ich habe mein Finanzteam, ich habe das. Und deswegen möchte ich auch eine Verbindlichkeit in dem Kaufprozess haben. Du siehst, wenn du viel schon vorbereitet hast und dieser Reihenfolge folgst, dann kannst du natürlich auch Forderungen stellen. Und dann passieren dir auch keine Fehler. Ja, Fehler wie zum Beispiel beim Closing und Signing feststellen, dass die Kohle noch gar nicht für den Kauf da ist. Das sind also alles so Themen, die wir wieder oftmals in der Praxis draußen sehen. Nicht bei unseren Kunden, davor schützen wir die. Aber es gibt halt viele, die denken, ach, das regelt sich von alleine. Da regelt sich nichts von alleine. Du bist Captain an Bord, du sorgst für den Wind, du sorgst für die Richtung, du sorgst fürs Essen, du sorgst für die Mannschaft, du sorgst für alles. Es ist sehr anstrengend, einen Kaufprozess umzusetzen. Und einige sagen, ach, so wie Sie das erzählen, Herr Schmidt-Peter, das geht alles viel lässiger. Ich habe noch kein erfolgreichen Unternehmenskauf gesehen, der vorne irgendwie lässig war. Und erfolgreich heißt für mich hinten, der Käufer hat nachher nach kurzer Zeit 2, 3, 4, 500.000 Euro Vermögen auf dem privaten Konto. Also wenn wir das Ziel hochsetzen und sagen, Mensch, unser Kunde will hier nach 2, 3 Jahren ein Eigenvermögen versteuert haben, was er aus, nach dem Kauf aus dem Gewinn des Unternehmens hat bei laufendem Prozess, und es von 2, 3, 4, 500.000 Euro für die Familie oder für sich sein, dann kann es vorne nicht lässig sein, weil das muss ja vorne detailliert besprochen werden. Also es ist immer eine Sache, wie intensiv willst du das auch verfolgen? Bist du klar mit dir selber? Ist deine Attitude da? Ist dein Mindset richtig aufgestellt? Dabei helfen wir unseren Kunden auch, dass das ein gewisses Level hat, damit du auch gegenüber dem Verkäufer als sehr verbindliche Person auftreten kannst mit deiner Holdingstruktur, mit allem, was dazugehört, was ich bisher gesagt habe. Also, dann haben wir also Prüfungsphase und daraus entwickelt sich ein Unternehmerkonzept. Ein Unternehmerkonzept zur Übernahme. Warum? Da geht es meistens um die praktischen Dinge. Wieso das denn? Naja, was soll denn alles übergeben werden? Da reden wir ja auch vom Geschäftskonto, Kreditkarten. Hat der vielleicht noch Mobilfunktelefon, das irgendwie auf der Kreditkarte läuft und das nach dem Kauf irgendwie storniert werden soll, also gekündigt werden soll? Was läuft da eigentlich im Detail ab? Das führt von der Müllabfuhr, Sonderumlage, Urlaubsposition von Mitarbeitern, Krankheitsraten, Fortbildungsstand. Also was geht da eigentlich beim Kauf richtig über? Maschinen, die Warenlager und all solche Dinge. In welcher Qualität, in welcher Menge, an welchem Standort? Also da gibt es hunderte Fragen, die wir mit unseren Kunden durchgeben. Du musst die für dich ja selber stellen, weil du weißt, was übernehme ich da eigentlich? Selbst wenn es eine GmbH ist, hat die ja Inhalte. Und wenn du ein Asset-Deal fährst, dann wirst du dementsprechend auch schauen und sagen, Mensch, da muss ich ja die ganzen Vermögenswerte erstmal prüfen, ob die, was er mir verkauft, im Kaufvertrag später, auch vorne vorhanden sind. Das heißt, wieder das Gleiche. Hier hinten geht es zwar um den Kaufvertrag, aber weit vorher, Wochen vorher, muss ja geprüft werden. Deswegen gibt es so ein Übernahmekonzept, deswegen gibt es so eine Sorgfältigkeitsprüfung. Ist das überhaupt vorhanden, was nachher im Kaufvertrag drinnen steht? Also es wird immer hin und her sein, das meine ich mit Energie. Das ist völlig normal, aber du musst wissen, aha, ich muss darauf achten. Warum? Sonst überrascht es mich nachher am Ende und dann platzt der Deal. Oder du kaufst ein Unternehmen und da fehlt die Hälfte und der Verkäufer ist weg und du hast nachher das Desaster da auf dem Tisch liegen. Also, deswegen also Übernahmekonzept. Wie soll das ablaufen? Zu welchem Zeitpunkt bleibt der Verkäufer noch an Bord und weist dich ein? Habt ihr vorher irgendwelche Termine? Kannst du Probe arbeiten? Wer bleibt von den Führungskräften? Haben einige Mitarbeiter schon irgendwie Rentenansprüche? Tausende Kleinigkeiten, ja, und die müssen alle vorher mal durchdacht werden. Warum? Damit das Ganze nicht hier hinten, wenn du alles unterschrieben hast und du bist den ersten Tag im Laden, damit es dich da nicht überrascht. Du kommst also morgens nach dem Kauf ins Unternehmen und sagst, ach ja, stimmt, wo sind denn alle? Ja, sind alle im Urlaub. Ach, wusste ich gar nicht. Ach, was? Komisch. Solche Dinge, also wer hat wann Freizeit? Wer hat wann Fortbildung? Wann fangen wir alle an? Tausend Kleinigkeiten. Und dieses Übernahmekonzept oder auch Übergabekonzept, je nachdem, welche Position du vertrittst, das ist halt elementar. Das ist ein super Gesprächsbereich. Warum? Das dient nicht dazu, den Verkäufer unter Druck zu setzen, sondern das ist dazu gedacht, dass der Verkäufer und ihr und du, an dieser in der Person oder dein Team, dass ihr abstimmt, wie soll das eigentlich genau laufen? Das ist quasi ein Ablaufplan, wie dann der ganze Übergang stattfinden soll. Und je feiner, desto besser. Warum? Daraus entstehen natürlich wieder irgendwelche Fakten. Die sieht man erst beim Durchdenken. und bespricht die dann gemeinsam und dann findet man auch Lösungen. Und du merkst, du tauchst immer tiefer ein. Parallel läuft die Finanzierung, parallel läuft der Förderantrag. Das läuft auch noch parallel. Und Hausbank ist auch noch dabei und Genussrechtskapital vielleicht sonstiges. Und du siehst, aha, ich kann also viel mehr abstimmen. Ich habe viel mehr Möglichkeiten, auch die Finanzstruktur darzustellen. Warum? Das ist dann der nächste Teil. Hier ist der nächste Teil, wie habe ich eigentlich das Kaufkonzept? Und so einige, wozu brauche ich ein Kaufkonzept? Naja, damit die andere Partei sieht, wie wird nachher der Kaufpreis gezahlt? Zu welchem Zeitpunkt ist elementar. Vorher ist aber zu klären, wie ist denn zum Beispiel bei einer Gewinn die Gewinnverwendung? Stell dir mal vor, wir haben das Jahr 2026, du willst in 2026 kaufen und da hat die Bilanz von 2025 fertig und hat den Gewinn aus 2025 noch gar nicht ausgekehrt und der liegt noch auf dem Konto. Jetzt müsst ihr ja abstimmen, sag mal, was passiert eigentlich mit dem Gewinn aus 25? Jetzt sagt er dir, ja, den kehre ich aus, da fallen nochmal 300.000 Euro vom Konto weg. Huch! Wenn du aber diese 300.000 Euro Betriebsmittel brauchst, die er jetzt auskehrt, rein rechtlich ist es ja sein Geld, das heißt okay, dann müssen wir also vorher überlegen, aha, wir brauchen also zum Kaufpreis noch eine Betriebsmittellinie bei der Bank, damit das Geld, was jetzt weggerutscht ist, also aus der Auskehrung, also aus der Gewinnverwendung für den Verkäufer, dass du genügend Liquidität hast fürs operative Geschäft, weil der Kaufpreis ist das eine und die Liquidität ist ja das andere, was du brauchst für das Daily Business. Du siehst also, ah, dafür ist das Kaufkonzept, das ist einer von dutzenden Punkten. Was ist mit Steuerzahlung aus 2025? Gibt es noch Nachzahlung von 2024? Kann ja sein. Ist da vielleicht eine Betriebsprüfung noch offen? Aus 2023? Kann auch sein. Und da sind noch Zahlungen für 2022 zu leisten. Das kann alles sein. Das ist, meine ich, mit dem Kaufkonzept, also da geht es ums Geld. Beim Übernahmekonzept geht es ums Operative, beim Kaufkonzept geht es ums Geld. Wann soll was fließen? Das ist oftmals auch aufgesetzt auf den Letter of Intent. Wenn man den Letter of Intent im Detail erstellt hat, sind da ja auch schon Finanzstrukturen drin. Die könnte man daraus übernehmen oder anpassen. Das heißt, es setzt alles aufeinander auf, miteinander und wird abgestimmt. Es ist also nicht einfach nur ein Durchlauf von irgendwelchen Zahlen, sondern eine Abstimmung verschiedener Modalitäten, damit auf beiden Seiten, Verkäufer und Käufer, weiteres Vertrauen entsteht, der Respekt auch steigt, um dann die Umsetzung auch geschmeidig umzusetzen. Warum? Unser Credo ist immer beim Notar sitzen und feiern und nicht beim Notar sitzen und Überraschung erleben. Wenn unsere Kunden beim Notar sitzen, ist das relativ langweilig. Warum? Alles ist vorgeklärt. Da platzt auch kein Vertrag. Warum? Wir haben noch vor unseren Hauptverträgen Vorverträge, die dann das bestellen, was im Hauptvertrag überhaupt stattfindet, damit wir beim Notar nicht sitzen und sagen, oh, das lese ich ja zum ersten Mal. Du siehst also weit vorher wieder hier vorne im Kaufkonzept sind schon Inhalte wieder, die in den Kaufvertrag einfließen, die man vorher vielleicht in einem Termsheet schon mal wieder fixiert hat. Also Schritt für Schritt werden beide Parteien auf diesen Kauf konditioniert und sind dann auch nicht überrascht wegen der Kondition oder wegen der Kaufpreisstruktur. Und wann geht das Geld beim Verkäufer ein? Wann werden noch Steuerlasten gezahlt? Wie ist das mit dem Materiallager? Was ist mit der Urlaubsverrechnung und so weiter, sodass das Ganze auch im richtigen Rhythmus läuft. Nach diesen großen Aufwendungen, die ich jetzt erzählt habe, kommt das Thema natürlich, wie gehe ich in die schriftliche quasi Umsetzung. Das heißt, hier werden Inhalte im Termsheet, wie ich es vorher schon erwähnt habe, feiner justiert. Aus dem Termsheet heraus kann man einen Vorvertrag entwickeln. Der Vorvertrag ist dafür da, dass dort alle den Punkten zustimmen. Und wenn alle den Punkten im Detail zugestimmt haben, die da heißen Übernahmekonzept, Kaufkonzept, vom Letter of Intent noch was, aus dem Termsheet heraus etwas, wird der Vorvertrag gemacht. Und der Vorvertrag, der kommt dann eigentlich in den ganzen Notarbereich. Der macht daraus einen Kaufvertrag, der wird ja beurkundet, braucht ja auch seine Zeit. Und damit wir beim Notar nicht, und der liest ja alles vor, der Notar liest den gesamten Vertrag vor, das ist sein Job. Und damit wir da keine überraschenden Textstellen haben, machen wir immer einen Vorvertrag und lassen den auch schon vom Verkäufer gegenzeichnen. Kann ich auch nur empfehlen. Warum? Dann ist schon mal vorher klar, dass es beim Notar keine Überraschung gibt. Man kann es nochmal verfestigen. Die Finanzierung steht drin. Was wird übernommen? In welcher Qualität? Zu welchem Zeitraum? Man kann da Anhänge dran setzen. Man kann das fein definiert runterbrechen. Und ich rede hier von Unternehmenskäufen bis ca. 5 Millionen Euro. Wenn wir börsennotierte Unternehmen mal anbetrachten, sind da ganze Teams von 30, 40, 50 Beratern, die jede einzelne Fachbereiche in so ein Konzept überführen. Deswegen sind natürlich solche großen Deals von der Börse auch von Millionen von Honoraren belegt, Hier im Bereich bis 5 Millionen Euro brauchst du ja kein Riesenteam von 30, 40 Leuten. Da reicht normalerweise, dass du mit uns arbeitest oder du hast dir ein eigenes Team zusammengebaut, kannst auch machen. Aber du brauchst auf jeden Fall Steuerberatung, Rechtsberatung, dann den Notar und du brauchst jemanden, der das Ganze auch managt und für dich da durchbegleitet, damit du auch immer wieder die Kraft hast, an einigen Punkten über die Hürde zu springen und auch einen Feedbackpartner hast, der da aus der Praxis spricht. Und wie gesagt, wir haben schon über 700 Fremdkäufe gemacht und schon über 20 eigene Käufe. Also wir leben nicht nur die Theorie, sondern wir leben die Praxis. Das heißt, wir können aus der Praxis tagtäglich sagen, was ist gerade Stand der Dinge im deutschen Markt. So, dann haben wir also die Verträge, dann haben wir den Vorvertrag und dann daraus halt dann den Notartermin und dann wird der Kaufvertrag geschlossen. Du siehst also, bis der Kaufvertrag geschlossen ist, ist hier vorne unheimlich viel passiert. Da sind hunderte Stunden draufgegangen in deiner Arbeit. Du bist eingetaucht in den Kauf und so weiter. Und deswegen ist der Kaufvertrag jetzt auch nicht mehr was Neues, sondern es ist eine quasi Ergebnisstruktur in Form von Blatt Papier oder auf einem PDF oder in einem elektrischen Dateiformat, das zusammengeschaltet alles beinhaltet, was vorher ordentlich aufbereitet wurde. Und bis zu dem Zeitpunkt, wenn der Kaufvertrag unterschrieben steht, ist auch die Finanzierung schon zugesagt. Das läuft ja parallel. Warum sonst könntest du den Kaufvertrag ja gar nicht unterschreiben? Das ist immer ganz elementar. Du siehst also, die Überraschung der Finanzierungsreichweite, die nehmen wir hier vorne schon weg. Also hier vorne wird das Thema Kaufpreisfinanzierung glattgestellt, damit klar ist, okay, man kann jederzeit zum Notar gehen oder annähernd jederzeit, je nachdem, welche Zeiträume du da hast, und kannst den Kaufvertrag unterschreiben. Dementsprechend kannst du auch dem Verkäufer gegenüber sehr verbindlich auftreten. Das wird dir lieben. Das heißt, deine Verhandlungsposition ist natürlich eine ganz andere und das ist dein Vorteil. So kann man Kaufpreise senken, so kann man noch ratierliche Zahlungen machen, Earn-out-Verfahren, Verkäuferdarlehen, was auch immer. Das lässt sich natürlich viel einfacher gestalten, wenn du professionell vorne diesen ganzen Weg auch gesteuert hast. Also, es wird nichts an den Verkäufer geben, sondern ganz im Gegenteil, du hilfst dem Verkäufer, du hast dich nicht verhört, du hilfst dem Verkäufer, dir das Unternehmen zu verkaufen. Warum? Die meisten M&A-Berater sind nicht auf dem Level, das ist jetzt nicht böse gemeint, den du brauchst, um kostengünstig für dich zu kaufen. Dazu nochmal in anderen Videos mehr, aber wichtig ist, dass du weißt, du musst auch den Verkäufer mit in dein Projekt führen, wirklich von Führungskraft, damit es zu deinem gewünschten Ergebnis auch kommt. Du willst ja hunderte, tausende Vermögensaufbau machen. Das heißt, im Einkauf liegt der Gewinn. Da sitzen wir wieder vorne hier in der Finanzierung und in der Datenberichtigung. Das heißt, bei der Datenbereicherung und auch Ansicht werden wir ja schon feststellen, was ist eigentlich der eigentliche Kaufpreis an Möglichkeit zu tragen. Deswegen ist auch die Bewertung der Verkäuferseite für dich erstmal uninteressant. Ja, also du kannst zwar nach Daten fragen, aber sie ist erstmal uninteressant. Das heißt, dann sind wir beim Notar, Kaufvertrag ist unterschrieben. Jetzt sagen einige so, jetzt gehört es ja mir. Ich sage, nee. Jetzt beginnt eine neue Phase. Und zwar beim Kaufvertrag, das nennt sich das Signing, das heißt, es wird unterschrieben, Signatur, Signing. Aber dann hast du nicht nächsten Tag das Unternehmen. Warum? Dann beginnt ein neuer Bereich. Warum? Jetzt wird der Notar ja erstmal die Gesellschaftsverträge umschreiben lassen. Warum? Der Kaufvertrag ist jetzt beim Notar. Den kannst du überall hinschicken, aber das heißt, da ist noch nichts passiert. Jetzt wird verarbeitet, dass die Gesellschafterliste im Handelsregister geändert wird. Nach Vorlage. Warum? Der alte Gesellschafter muss raus, du musst rein. Jetzt reden wir davon, dass das Bankkonto ja aktiviert werden muss. Da ist ja meistens ein Bankkonto vorhanden, wenn du eine GmbH kaufst. Bei einer Einzelunternehmung machst du ein neues Konto. Aber auch das muss ja alles erst dann oder kann erst passieren, wenn du gekauft hast. Weil wenn du das nicht gekauft hast, hast du keine Vermögensübergänge. Das heißt, du hast eigentlich nur unterschrieben und du hast noch gar nichts. Das ist elementar. Das heißt, die Phase zwischen Signing und Closing, das ist die Phase, in der unterschrieben wurde. Und dann werden durch Auflagen, die meistens als Anhang beim Kaufvertrag sind, werden die abgearbeitet. Kontenübertrag, letzte Steuerzahlung, Kreditkartenauflösung, Mobilfunkverträge privater Natur auslösen, private Gegenstände vielleicht noch rauslösen aus dem Unternehmen. Es kann sein, bis private Gegenstände aus dem Unternehmen entfernen. Das kann sein, Bereinigung von irgendwelchen Unterlagensdaten noch, Urkundenübertragung, Immobilien aussondern. Das kann alles in dieser Zeit noch sein. Kann sich 6 Wochen, 4 Wochen, 3 Monate hinziehen. Wir hatten schon Projekte, da war zwischen Signing und Closing 1 Jahr. Weil das so komplex war, dass den Kaufvertrag haben die dann irgendwie im August unterschrieben und 1 Jahr später, das war sogar im September, also über 1 Jahr, wurde dann erst der gesamte wirtschaftliche Vollzug des wirtschaftlichen Gegenstandes gemeldet. Und dann wurde auch erst alles andere bezahlt. Du siehst also, das hat was damit zu tun, wie man vorher die Verträge gestaltet und wann ist der wirtschaftliche Übergang eigentlich geplant. Das kann steuerliche Vorteile für dich haben, wenn du es verlagerst nach hinten oder nach vorne. Das kann für den Verkäufer steuerliche Vorteile haben. Das kann gesellschaftsrechtliche Vorteile haben. Das ist alles in Abstimmung. Deswegen gibt es ein Übernahmekonzept und ein Kaufkonzept. Warum? Man unterhält sich vorher, was der andere für Wünsche, Gedanken und auch für Notwendigkeiten sieht, zu welchem Zeitpunkt wie gekauft werden kann. Hat auch was mit der Berechtigung der Bezugsleistung aus den Bilanzwerten zu tun. Also wie wird die Verwaltung der Gewinn- und Jahresüberschüsse gezogen? Ist es Debt- und Cash-Free? Wie soll das funktionieren? Das sind alles Themen, die hier nach dem Notar, aber vor der Unterschrift schon im Kaufvertrag fixiert werden, damit sie nach dem Notar abgearbeitet werden können. Und das ist elementar, dass das vorne beleuchtet wird. Und deswegen diese Reihenfolge, diese 25 Kernpunkte, um ein Unternehmen erfolgreich zu kaufen und dann auch beruhigt damit schlafen zu können, wenn du unterschrieben hast. Warum? Das ist ja das Ziel, dass du sagen kannst, boah, das war eine super Reise. Und jetzt beginnt der nächste Part. Und zwar der wirtschaftliche Übergang heißt, dir gehören alle Zugangswerte. Du hast Kontovollzugriff, du hast die Kreditkarte, du hast die EC-Karte. Die Mitarbeiter sind übertragen oder falls sie in der GmbH sind, sind sie alle aktualisiert. Und die sind die ganzen Positionen abgedatet, da sind die alten privaten Sachen ausgelöst. Das heißt, das wird geklärt. Das heißt, diese Phase Signing Closing dient auch dazu, alles so herzustellen, dass der eigentliche Wertgegenstand dir zu 100% in die Verfügung gereicht wird. Und dann hast du ja den Startpunkt zu sagen, okay, jetzt habe ich 100 Tage. Das sind die besten Tage deines Lebens. Warum? Das ist die eigentlich langweiligste Zeit, warum du bist, und das empfehlen wir, im Unternehmen und änderst nichts. Das ist mein größter Tipp an dich. Viele sagen, ja, dann reiße ich erstmal alles von A nach B um. Nein, ich kann dir nur sagen, 100 Tage, nachdem du den ersten Tag im Unternehmen bist, kommt ja auch darauf an, wann war Closing, wann war Signing und wann war wirtschaftlicher Übergang, ändere nichts, warum. Die Mitarbeiter sind unruhig in dem Unternehmen. Und wenn du da jetzt rumveränderst wie ein Verrückter, außer du hast ein Sanierungsunternehmen, aber wenn du einen normalen Betrieb hast, dann kann ich dir nur raten, schau dir erstmal an, was da passiert. Wie sind deren Abläufe, was sind für den geflogen? Und rede mit den Mitarbeitern, warum? Die wollen Sicherheit und die wollen eine Bestätigung, dass da nicht morgen irgendwie eine Kündigungswelle reinrauscht oder du den Laden irgendwie zerhackstückst und die Elemente einfach alle verkaufst. Gibt's ja auch. Also die Mitarbeiter, mit denen du in Zukunft planst und du planst ja einen Vermögensaufbau. Das heißt, du musst die Mitarbeiter auch mitnehmen und sagen, die gewinne ich neu für mich, die kenne ich ja noch gar nicht, also jedenfalls im Regelfall nicht. Also, dass sie auch ihre Leistung und ihre Performance weiter abliefern und nicht sagen, so, ich mache es mal einen Gang ruhiger. Das muss gar nicht bewusst sein, aber die haben ja zwar Angst und Zweifel, was passiert jetzt mit dem Neuen? Da ist jetzt ein neuer Chef, der ist meistens 20, 30 Jahre jünger als der alte Chef. Und das sind schon generationsübergreifende Diskussionen, die da stattfinden können. Also, du siehst, 100 Tage nach dem Kauf ist elementar und dann kannst du deinen Wachstumsplan, der hier vorne ja in der Finanzierung schon gesetzt ist, weil das, was hier hinten der Wachstumsplan ist, ist vorne Teil der Finanzierung. Du siehst also auch, wir denken deswegen grundsätzlich immer von hinten und bauen vorne einen Plan auf und eine Finanzierung, der so gebaut werden kann, dass die Finanzierung steht, die Übergabefinanzierung steht und auch natürlich dann die Erfolgsstory weitergeschrieben werden kann, dass dein Vermögen dahin wächst, wo du es geplant hast und nicht einfach immer nur sagen, ja, es wird schon funktionieren. Nein, es wird dann funktionieren, wenn du das super, super in so einer Reihenfolge wie hier umsetzt. Deswegen also, der erste Punkt ist vorne, wenn du dich dafür interessierst. Hier und drumherum ist auch ein Link zu einem Handbuch Unternehmenskauf oder das ist gebührenfrei, da kannst du schon tiefer eintauchen. Oder du wendest dich direkt an uns, info@unternehmensmentoring.com, info@unternehmenskaufmentoring.com, das ist aber auch unter dieser Videoeinheit der Link zu sehen. Und dementsprechend kannst du dann auch mit uns schon mal darüber reden, was die Details vielleicht für dich bedeuten. Wo stehst du gerade, an welchem Punkt? Wir haben Kunden, die sitzen schon hier und sitzen am Käuferprofil. Wir haben Kunden, die kommen relativ früh und sagen, ich habe noch gar nichts, ich weiß gar nichts, aber ich will Unternehmen kaufen. Das ist natürlich das Liebste. Warum? Dann können wir das gesamte Portfolio ausbreiten und erfolgreich mit dem Kunden arbeiten in einer viel höheren Geschwindigkeit, weil wir alles eins zu eins überticken können und sagen, so sieht das erfolgreiche System aus. Also, du siehst also, entscheidend ist, diese Position 1 bis 25, die muss irgendwie durchlaufen werden. Vieles ist parallel und abhängig von vorne nach hinten und von unten nach oben. Aber entscheidend ist, je feiner du dieses umsetzt und je klarer deine Umsetzungsposition, desto erfolgreicher wird der Unternehmenskauf. Und weniger als das würde ich nicht machen. Wir haben noch 40, 50 Punkte detaillierter drunter mehr. Aber diese Grundstruktur wird dir helfen zu sehen, aha, so laufe ich jetzt die nächsten Schritte ab. Also das wünsche ich dir und bei Fragen dazu, schreib mir in die Kommentare, schreib uns eine E-Mail, nimm Kontakt mit uns auf, dann kann das auch für dich erfolgreich sein, ein Unternehmen zu kaufen. Bis dann, ciao.